Wir wollen heute Abend sprechen über das Thema, wozu bin ich auf der Welt? Meine Freunde, das ist eine außerordentlich wichtige Frage. Wenn wir die Frage zum ersten Mal stellen, dann fangen wir an, Menschen zu werden. Das unterscheidet nämlich den Menschen von einer Kuh. Eine Kuh fragt nie, wozu bin ich auf der Welt? Ein Pferd auch nicht. Aber der Mensch, das macht ihn zu Menschen, muss anfangen fragen, wozu bin ich eigentlich da? Und das ist eine außerordentlich beunruhigende Frage. Das ist eine Frage, die einem schlaflose Nächte machen kann. Man muss doch rauskriegen, wozu man da ist. Es könnte ja sein, dass wir 80 Jahre werden und es war alles sinnlos. Einer der großen Erfinder der Gegenwart war ein Mann namens Diesel. Den Namen kennt ihr doch nicht. Ich könnte sagen, der Erfinder des Dieselöls, aber das ist wieder verkehrt gesagt. Meine Jungs behaupten, ich verstände von der Technik nichts. Wird wohl so sein. Aber immerhin, dieser Mann Diesel hat nun eine sehr interessante Lebensbeschreibung hinterlassen. Da erzählt er von dem Ringen in seinem Leben und dann von den großen Erfolgen. Und kurz vor seinem Ende, da schreibt er den Satz, manchmal quält mich die Frage, ist durch all meine Erfindungen ein Mensch glücklicher geworden oder ein Mensch besser geworden? Und ich fürchte, nein. Und da spüren sie, den Mann packt im Alter die Angst. Ich habe eine Menge erreicht und bin ein berühmter Mann. Aber den Sinn meines Lebens habe ich nicht getroffen. Und ich erzählte Ihnen gestern Abend von einem jungen Studenten, der alles hatte, was Herz begehrt. Der Sohn eines Essener Industriellen, der sich erschossen hat, und einen Zettel hinterließ, ich nehme mir das Leben, weil ich nicht einsehe, was es für einen Sinn haben soll, weiterzuleben. Es ist sinnlos, all die Quälerei, dann schieße ich mich lieber tot. Sie sehen, die Frage ist schrecklich wichtig. Wozu bin ich eigentlich auf der Welt? Wir haben nur ein einziges Leben. Als ich noch in die Schule ging, ein Knabe im zarten Alter war, wie so diese jungen Mädels hier, da passiert es mir manchmal, dass mein Mathematiklehrer in gröblichem Unverstand mein Heft mit lauter roten Strichen und Klecksen verdorben hat. Der begriff meine Genialität da gar nicht. Und das hat mich dann so geärgert, dass das Heft so verschmiert war von dem Lehrer mit der roten Tinte. Dann habe ich einfach das Heft weggetan und neues gekauft. Das war so lecker weiß, wissen Sie, nicht so schön weiß. Und es wäre gut, wenn man es mit dem Leben auch so machen könnte. Was meinen Sie, wie viele Menschen auf dem Sterbebett denken, ich könnte alles nochmal leben. Ich würde es völlig anders machen. Und das geht nicht. Wir haben nur ein einziges Leben. Ein einziges Leben. Das Stückchen zwischen geboren werden und begraben werden. Und es muss schrecklich sein, wenn man im Sterben merkt, Ich habe den Sinn meines Lebens verfehlt. Sie verstehen, wie wahnsinnig wichtig das ist, wozu bin ich auf der Welt? Es ist schlimm, wenn ein alter Kerl auf einmal im Alter erst kapiert, wozu er auf der Welt war. Aber dann kann man noch einiges retten. Aber sehen Sie, ich freue mich, dass so viel junges Volk da rumsitzt. Mit euch möchte ich vor allem sprechen. Ich wünschte, es quälte euch die Frage, wozu bin ich auf der Welt? Und ihr fänd die Antwort, ich hoffe, sie euch zu geben. Wozu bin ich da? Mir ist die Frage so deutlich geworden, als ich während des Nazireiches einmal eine Einladung bekam von Studenten aus Münster. Ich solle ihnen einen Vortrag halten über das Thema der Sinn des Lebens. Wissen Sie, damals waren die Pfarrer ziemlich unten durch. Und da war das für mich eine hohe Ehre, wenn so Studenten mich einluden. Zwischendurch, verstehen Sie mich jetzt hinten? Gestern haben manche nicht verstanden hinten und darum muss ich jetzt so brüllen. Sie vorne tun mir leid. Sie werden betäubt, aber ich kann es nicht ändern. Melden Sie sich während des Vortrags, wenn Sie nicht verstehen. Also ich fuhr nach Münster und fand da zu meinem Erstaunen 300 Studenten. Und dann sagten sie, sie wollten jetzt keinen Vortrag, sie wollten über die Frage diskutieren. Gut, sage ich, dann höre ich mal zu. Es ist ja sehr wichtig, wozu bin ich auf der Welt? Was ist der Sinn des Lebens? Also es war im Hitlerreich, wissen Sie, wo ja jedes zweite Wort vom Frühstück bis zum Abendessen Volk war, nicht? Da meldet sich einer und sagt, wozu ich auf der Welt bin. Wir sind wie ein Blatt der Einzelne und das Volk ist der Baum. Und ich bin da für mein Volk. Setzt sich hin. Und da habe ich gesagt, und wozu ist das Volk auf der Welt? Und er wusste das nicht. Und er war schon alle. Und da hat er gemerkt, die Frage war nur zurückgeschoben. Wissen Sie? Da ging denen zum ersten Mal auf, welche dummen Phrasen sie sich betäuben. Wozu ist das Volk da? Muss man sagen, für Europa. Und wofür ist Europa da? Ja, das ist aus, nicht? Verstehen Sie? Das ist gar keine Antwort. Und nun wurden sie ärgerlich, dass ich den so abgehalftert hatte und da stand ein zweiter auf und sagte, es ist doch ganz klar, wozu ich auf der Welt bin. Ich bin auf der Welt, um meine Pflicht zu tun. Und da habe ich ihm gesagt, wer sagt dir denn, was deine Pflicht ist? Sehen Sie, es gibt Atheisten und die halten es für ihre Pflicht, den Leuten die Dummheit vom Christentum aus dem Kopf zu prügeln. Und ich halte es für meine Pflicht, ihnen das Christentum zu predigen. Genau das Gegenteil. Was ist denn nun? Wer sagt denn, was richtig ist? Es haben SS-Leute Juden erschossen. Und haben gesagt, das ist meine Pflicht. Glauben Sie, dass die Pflicht ist, andere umzubringen? Ich glaub's nicht. Sehen Sie, was ist denn das, die Pflicht? Das ist nämlich das, wozu ich auf der Welt bin. Die Armut kommt von der Pauvreté. Ich bin auf der Welt, um meine Pflicht zu tun. Was ist meine Pflicht? Um den Sinn meines Lebens zu erfüllen. Was ist der Sinn meines Lebens, um meine Pflicht zu tun? Verstehen Sie, das beide mal dasselbe gesagt. Ja, nun wurden sie langsam ratlos, die Studenten. Und dann stand einer auf und sagte so nett, sehen Sie, ich will Arzt werden. Und da werde ich Menschenleben retten. Ist es nicht eine wundervolle Lebensaufgabe, Menschenleben zu retten? Da habe ich ihm gesagt, ja, wenn Sie nicht wissen, wozu der Mensch auf der Welt ist, dann lohnt es ja gar nicht, das Menschenleben zu retten. Dann geben Sie ja besser eine Spritze. Sie müssen erst wissen, wozu ist das Menschenleben da, wenn Sie es retten wollen. Einer sagte natürlich prompt, ich bin auf der Welt, um zu arbeiten. Ich habe ihm gesagt, du kriegst mal über die Todesanzeige geschrieben, nur Arbeit war dein Leben, nie dachtest du an dich. Steht das hier auch so ab und zu auf den Todesanzeigen? Nie dachtest du an dich, nur für die deinen Streber, deine höchste Pflicht. Ich mach's nicht mehr sagen, ich hab's tausendmal gesagt. Das wäre eine Todesanzeige für eine Kuh oder für ein Pferd, aber nicht für Menschen. Ein Pferd ist zur Arbeit da, nicht, aber nicht der Mensch. Da ist noch ein bisschen höherer Sinn da. Wozu bin ich auf der Welt? Sehen Sie, die Studenten wurden auf einmal ganz ärgerlich und merkten, sie hatten sich so ganz schnelle Antworten gegeben, die nicht Stich hielten, wenn es ernst wird. Meine Freunde, ich wünsche Ihnen eine schlaflose Nacht mit der Frage, wozu bin ich eigentlich da? Weh mir, wenn ich ein Leben lang mich quäle und habe den Sinn meines Lebens nicht getroffen. Ich bin sehr froh, dass die europäische Jugend diese Frage heute mit ganz tödlichem Ernst stellt. Ich habe Jugendversammlungen in Zürich gehabt und in Oslo, in Norwegen und Stockholm. Und immer dasselbe, wenn die Frage aufkam, wozu bin ich da? Da hörten junge Menschen zu. Bin doch nicht bloß da, um mich zu vergnügen oder... Nee, wozu? Meine Freunde, wer kann uns denn die Frage eigentlich beantworten? Es gibt eben eine Menge Menschen, die sagen, das Leben hat überhaupt keinen Sinn. Es ist reiner Zufall, dass ich geboren bin und darum kann man nur eins tun, möglichst viel amüsieren, dass du was vom Leben gehabt hast. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das haben die Leute zur Zeit des Apostel Paulus schon gesagt. Das Leben ist sinnlos. Lasst uns darum essen, trinken, tanzen und morgen sind wir tot. Aber weißt du es ganz gewiss, dass es sinnlos ist? Wissen Sie, ich kenne so viele, die so denken und dann nachts haben sie doch schlaflose Nacht. Und wenn mein Leben einen Sinn gehabt hätte und ich hab's nicht gemerkt. Sehen Sie, jetzt muss ich fragen, wer kann uns das denn beantworten, wozu ich auf der Welt bin? Wer kann uns da denn eine Antwort geben, die gilt? Es ist mir klar, es gibt nur einen einzigen, der mir sagen kann, wozu ich da bin. Und das ist der, der mich geschaffen hat. Der lebendige Gott. Der kann mir offenbaren, wozu ich geschaffen bin. Das muss er uns offenbaren. Und da sind wir an der Bibel. Liebe Leute, wenn unter euch einer meint, die Bibel wäre ein überholtes, dummes Buch, der ist aber bestimmt, wie sagt man, schief gewickelt. Der ist rückständig. Das ist eine der Lebensfragen, der brennenden Fragen, die uns nur die Bibel beantworten kann. Oh, also ohne Bibel ist ein Volk schwer ratlos. Könnt ihr mir glauben? Gott soll mir offenbaren, wozu ich auf der Welt bin. Und er tut es. Und nun will ich Ihnen die Antwort der Bibel sagen. Wozu bin ich auf der Welt? Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Ich bin für Gott auf der Welt. Ich bin für Gott da. Da ist ihm schon deutlich, ein Leben ohne lebendigen Gott ist sinnlos wie ausgedroschenes Stroh. Das kann man auch als Mist verwenden. Aber einen Menschen ohne Gott kannst du nicht mal dazu verwenden. Ist total sinnloses Leben. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Wir sind für Gott da. Und nun möchte ich es noch deutlicher sagen. Wie ein Kind die Eigenschaften und die Züge der Eltern widerspiegelt, so sind wir geschaffen, um die Eigenschaften und das Wesen Gottes wiederzuspiegeln. Mit anderen Worten, wir sollten Kinder Gottes sein. Ich kann Ihnen sagen, dass es mir wie eine riesige Erleuchtung war, als ich als junger Mensch das begriffen habe. Ich bin auf der Welt, um ein Kind Gottes zu werden. Was ich sonst noch bin, das ist nicht so wichtig. Ob einer Straßenkehrer, Landwirt, Hausfrau, Schülerin oder was sind sie da, so, das ist so eine Schule da oder was nicht. Pastor oder sonst was bin, das ist nicht so wichtig. Ein Pfarrer, der nicht ein Kind des lebendigen Gottes ist, ist jedenfalls im Reiche Gottes unnützer als ein Straßenkehrer, der ein Kind Gottes geworden ist. Es ist nicht so wichtig, was wir sonst sind. Aber dies ist wichtig. Das hat uns Gott geschaffen, dass wir Kinder des lebendigen Gottes seien. Paulus drückt es so aus, dass wir etwas seien zu Lobe seiner Herrlichkeit. Das ist im Grunde dasselbe, ihm zum Bilde. Ich bin für Gott da, um seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Dazu schuf er uns. Und jetzt bitte ich Sie, ich beschwöre Sie, die unter Ihnen noch nicht wissen, ob sie Kinder des lebendigen Gottes sind, die bitte ich, die beschwöre ich, kehren Sie um, wenn Sie auch christlich waren und gut waren und edel waren. Das ist alles sinnlos. Kehren Sie um und ruhen Sie nicht, bis Sie wissen, ich bin ein Kind Gottes geworden. Das weiß man, ob man es ist oder nicht. Meine Kinder wissen doch, ob meine Kinder sind, ja? Das weiß man doch. Ich weiß doch, wer mein Vater ist. Und ob einer ein Kind Gottes ist, das weiß man doch. Mir hat neulich einer gesagt, das Christentum muss ich jeden Tag neu ergreifen. Da habe ich gesagt, das ist aber komisch. Meine Kinder kommen doch nicht jeden Morgen an. Papa, dürfen deine Kinder sein? Das sind sie. Und wenn einer wiedergeboren ist, dann ist er ein Kind Gottes geworden. Dann ist er's. Meine Kinder betrüben mich manchmal. Kinder Gottes betrüben ihren Vater auch, aber sie sind Kinder Gottes. Und ich sage nochmal, ich beschwöre sie, wenn sie das noch nicht wissen und sind, dann stoppen sie auf ihrem Weg. Er ist in jedem Fall falsch. Und kehren sie um. Ja, wohin? Sehen Sie, jetzt spitzt sich zu einer zweiten Frage. Wie wird man denn ein Kind Gottes? Das fühlen wir alle. Also zweite Frage, wird man ein Kind Gottes? Das fühlen wir alle. Von Natur sind wir es nicht. Sehen Sie, da steht in der Bibel eine ganz schreckliche Geschichte vom ersten Menschen, der sich von Gott losriss. Wir nennen das den Sündenfall. Und dann wies ihn Gott aus dem Paradies. Und seitdem ist der Mensch von Natur nicht ein Kind Gottes, sondern ein Feind Gottes. Es erschüttert mich, wenn ich bei meinen Hausbesuchen, immer wieder, wenn ich Leuten sage, Gott wartet auf sie, dann kriege ich lauter so Reden gehalten wie, ja, Herr Pastor, ich tue recht und scheue niemand. Ich bin doch gut. Mir kann keiner was nachsagen. Dann kommt's bis zu dem Blödsinn. Meine Großmutter war mit dem Superintendenten verheiratet. So nicht. Meine Freunde, das hebt den Sündenfall nicht auf. Von Natur sind wir, wenn wir noch so gut sind. Und wenn wir noch so gut sind, nicht Kinder Gottes. Sitzen hier Menschen, die sind überzeugt, sie sind recht. Sie brauchen nicht umkehren. Ich bin gut. Meine Freunde, das ist das Gefährlichste, was es gibt. Ich kam mal vom Ausland zurück, hatte an der Grenze mein Geld wieder umgetauscht. Und als ich dann, da hatte ich aber noch so ein Frankenstück, so wie das die Männer so unordentlich haben, in der Tasche. Und da gehe ich am nächsten Tag was einkaufen, da sagt der, kostet eine Mark, dann lege ich den Franken hin. Und da sagt der Kaufmann, hören Sie, das gilt nicht. Da sage ich, Moment mal, Ich glaube, dass der Franken mehr Silber enthält als ein Markstück. Können Sie ruhig annehmen. Da sagt er, die Währung gilt hier nicht. Und ich sage Ihnen, im Reiche Gottes gilt die Währung nicht. Ich tue Recht und scheue niemand. Die Währung der Selbstgerechtigkeit, ich bin schon recht, gilt im Reiche Gottes nicht. Seit dem Sündenfall sind wir im Lager der Feinde Gottes geboren. Und da muss was passieren, ehe es anders wird. Was Grundlegendes passieren. Jesus nennt seine Wiedergeburt. Aber die erfährt man, ich will es Ihnen erklären. Wie wird man ein Kind Gottes? Oh, meine Freunde, wenn eine Frage mal brennt, ich bin auf der Welt, um für Gott da zu sein. Und wo finde ich ihn? Wo ist die Tür in sein Reich? Wo ist die Tür in das Vaterhaus Gottes? Wo ist die Türe? Ich erinnere mich, wie ich als 18-jähriger junger Mann Angst bekam, ich könnte im Kriege fallen, ehe ich ein Kind Gottes geworden wäre. In die Hölle kommen. Wie ich rumgelaufen bin, hab Leute gefragt, wo ist die Tür ins Reich Gottes? Und es hat mir keiner sagen können. Und dann kriegte ich eine Bibel in die Hand und da stand's drin. Da steht das wundervolle Wort. Jesus spricht. Also eines der liebsten Worte der Bibel. Jesus spricht. Ich bin die Tür. So jemand durch mich eingeht, der wird selig werden. Jesus, der Sohn Gottes, für uns gekreuzigt und auferstanden, ist die Tür zum Vaterhaus. Neulich treffe ich einen Mann, der sagt, Herr Pastor, ich glaube auch an Herrgott, aber wozu brauche ich denn Jesus? Da habe ich gesagt, Sie kommen mir ulkig vor. Sie kommen mir vor wie ein Mann, der sagt, ich bin auch für ein Haus, aber ich brauche ja keine Haustüre. Nicht, weil da würden Sie sagen, das ist doch dumm gesprochen. Jesus ist die Tür ins Vaterhaus Gottes, zum Frieden Gottes, zur Kindschaft. Das müsste ich Ihnen jetzt ausführlich auslegen. Aber so nicht, auch wenn ich mit der Zeit nicht mehr geizig bin, aber ich kann nicht bis morgen früh reden, da wären Sie doch eingeschlafen. Und darum empfehle ich Ihnen, lesen Sie mal den Römerbrief. Sehen Sie, die Familie meiner Mutter, die sind durch Generationen durch gesegnete Leute gewesen, Lehrer auf der Schwäbischen Alb. Und am Anfang steht eine wundervolle Geschichte. Meine Ururgroßmutter, eine stolze Frau aus dem, Lehrersfrau aus dem Dorfe Hülden, ging in das Filialort im Tal unten zum Gottesdienst. Da predigte ein gewaltiger Prediger, ein Erweckungsprediger, Fricker. Und das hat sie unruhig gemacht. Mein Leben ist nicht in Ordnung. Und da ging sie zu ihm in die Sakristei und sagt, Herr Prediger, was soll ich tun, dass ich selig werde? Und da sagt er, Frau Schulmeisterin, lesen Sie den Römerbrief, auf Wiedersehen. Kurz und bündig. Das sage ich Ihnen jetzt auch. Da steht im Neuen Testament der Römerbrief. Der ist aber ein bisschen schwerer wie die Bildzeitung. Bildzeitung können Sie lesen, ohne nachzudenken. Nicht? Lernen lesen, ohne zu denken. Aber, also beim Neuen Testament, da müssen Sie schon Ihren Gehirn auf vierten Gang schalten. Also die Frau geht nach Hause und da fängt der Römerbrief damit an, dass er sagt, Gottes Zorn entbrennt über die Sünden der Menschen, über ihre Unzucht, Lügen, Streit. Und darum hat sie Gott dahin gegeben. Sie war von dem Orte Hülben und das Kirchdorf hieß Dettingen. Und da ging sie, nachdem sie den Römerbrief gelesen hatte, wieder zu dem Pastor und sagt, Herr Pastor, Herr Pfarrer, der Römerbrief, der ist recht. Für ihre Dettinger, die sind so schlecht. Aber für uns Hülmer passt er nicht. Und da sagt er, Frau Schulmeisterin, lesen Sie den Römerbrief noch einmal. Auf Wiedersehen. Weiter nichts. Und dann kam sie wieder zornig und sagt, und ich sag's noch einmal, der passt für ihre Dettinger, die sind so schlecht, aber nicht für uns Hülmer. Da sagt der Frau Schulmeisterin, Gott möge Ihnen helfen, lese den Römerbrief zum dritten Mal. Und wie sie nach dem dritten Lesen wiederkam, sagte sie, Herr Fricker, der Römerbrief ist für Ihre Dettinger, aber auch für uns Hülbemer und namentlich für mich. Und da sagt er, jetzt ist ihr ein Licht aufgegangen, Frau Schulmeisterin, und im Licht lernt man. Sie hat ihr eigenes Herz erkannt. Ihr böses Herz von Adam ererbt, der Sündenfall, das böse Herz. Und nun begriff sie, es ist gar nicht selbstverständlich, dass ich ein Kind Gottes werde. Wo ist die Tür? Und dann las sie im Römerbrief. Gott hat Jesum an seinem Kreuz hingestellt, seiner Tür zum Reich Gottes. Und da ging sie durch die Tür. Ein begnadiges Menschenkind. Lieben Freunde, ich wünsche Ihnen, dass Sie die Türe Jesus finden. Er ist die Tür zur Gotteskindschaft. Und wenn Sie ein Kind Gottes sind, wenn Sie Jesus gehören, dann sind Sie ein Kind Gottes, dann haben Sie den Sinn Ihres Lebens. Denn sehen Sie, jetzt muss ich als nächstes mal darauf hinweisen. Es ist mir so interessant, dass die Frage, wozu bin ich auf der Welt, in der Bibel brennend gestellt wird. Aber wenn Menschen zu Jesus gekommen sind, dann fragen sie nicht mehr. Dann wissen sie, jetzt ist der Sinn meines Lebens erreicht, ich bin ein Kind Gottes geworden. Die Menschen um Jesus sind aus der Unruhe nach Hause gekommen. Der Sinn ihres Lebens erfüllt. Sehen Sie, in unserer heutigen Zeit, da meint man oft, so Christentum und Jesus, das wäre so eine Art Hobby. Mir sagt neulich einer, Herr Pastor, Sie sind ja ziemlich religiös, so religiös bin ich nicht. Nicht? Verstehen Sie, das wäre so eine Art Hobby. Meine Freunde, es geht um Leben und Tod bei der Frage, ob wir Jesu Eigentum werden und durch die Tür zum Vater gehen. Da geht's nicht um mehr oder weniger religiös, sondern ich bin nach Hause gekommen und ich bin's nicht. Und ich komme ins Vaterhaus durch Jesus. Jesus, der am Kreuz hängt. Jesus, der auferstanden ist. Ich sage, die Leute, die zu Jesus gekommen sind, die sind auf einmal still. Sie wissen, jetzt ist der Sinn meines Lebens erreicht. Kind Gottes. Da gibt es eine wundervolle Geschichte im Neuen Testament, die habe ich so sehr gerne, die das beweist. Da hat Jesus einmal zu Tausenden von Menschen gepredigt. Und dann sagt er ein hartes Wort. Er sagte, so wie ihr seid, könnt ihr nicht Kinder Gottes sein. Das Fleisch ist nichts nütze. Es muss durch ein Sterben gehen, durch den Glauben. Da sagen hinten ein paar junge Burschen, komm, wir hauen ab. Mensch, der ist ja verrückt. Und dann gingen die fünf jungen Burschen. Und das sehen ein paar Mädels. Und wenn die sehen, dass die Burschen weggehen, dann gehen sie auch. Und da gingen 10 Mädels mit. Und da waren schon 15. Und da sieht eine alte Oma und sagt, es scheint zu Ende zu sein. Und humpelt auch davon. Nicht? Und so bröckelt das allmählich ab, immer mehr. Und auf einmal sind alle weg. Das muss schrecklich sein. Ich stelle sich mal vor, Sie würden jetzt da oben anfangen und sagen, ach Mensch, ist ja langweilig, komm, wir gehen. Und ich rede und auf einmal bin ich hier mit dem Pastor Schuster allein und im Posaunenchor. So war das, nicht? Vielleicht blieb der Stadthagener Chor auch noch da, ja. Schrecklich. Das muss furchtbar sein. Und Jesus sieht das an. Und nun stehen bloß noch die Jünger da. Und das ist wundervoll, wie Jesus jetzt handelt. Er sagt jetzt nicht, gell, ihr bleibt doch bei mir. Ein paar müssen doch noch treu bleiben. Und wenn nur alle weglaufen, Treibholz, ihr seid die und so. Keine Rede. Wisst ihr, was Jesus sagt? Jesus sagt, gell, es zieht euch mit der Masse. Ihr dürft auch weggehen. Ihr dürft auch gehen. Wollt ihr nicht auch gehen? Was ich gestern sagte, er zwingt sich keinem auf. Wer in die Hölle will, darf es. Wer keine Gnade will, braucht sie nicht. Wer kein Frieden mit Gott will, wer den Sinn deines Lebens verpfuschen will, bitte, darfst du. Darfst du. Das Reich Gottes, das einzige Reich, wo es keine Polizei gibt. Völlige Freiwilligkeit. Wundervoll ist das, nicht? Völlige Freiwilligkeit. Dürft auch gehen, sagt Jesus. Und da überlegt der Petrus, wohin? Blitzschnell schießt ihm durch den Kopf, was man machen könnte. Und dann graust ihm, das ist ja alles ein sinnloses Leben. Und dann sieht er seinen Heiland an und sagt, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Das ist doch alles Bruch. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das spricht er deutlich aus. Ohne die Jesus, der die Tür zum Vaterhaus ist, bleibt mein Leben sinnlos. So entsetzlich sinnlos. Dass man am Ende mit Diesel fragt, ich weiß es nicht, ob es einen Sinn hatte. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Haben wir das verstanden? Also wozu bin ich auf der Welt? Für Gott. Wo finde ich die Tür, dass ich ein Kind Gottes werde? Wo ist die Tür ins Vaterhaus? Jesus. Wer durch diese Tür geht, der fragt nicht mehr, wozu bin ich auf der Welt, der weiß. Und meine Freunde, meine Vorträge wollen nichts anderes, als ihnen Mut machen. Kehren Sie um von all Ihren Wegen und gehen Sie zu Jesus. Gehen Sie zu Jesus. Ich möchte zu ihm rufen. Und ich weiß, das ist sinnlos. Aber ich glaube, dass er vor mir steht und jetzt zu Ihnen sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen. Es ist wundervoll, Jesus zu gehören. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der es bereut hätte, dass er sich klar zu ihm bekehrt hat. Es ist wundervoll, Jesus zu gehören. Seitdem ich ihm gehöre, habe ich viel Not gehabt, meistens mit mir selber. Vorher war ich mit mir so einverstanden. Seit ich ihm gehöre, habe ich Krach mit mir selber. Dauer. Nicht wahr? Ich habe viel Not gehabt und Verfolgung. Ich habe um Jesu Willen ins Gefängnis gemusst. Und trotzdem sage ich, es ist wundervoll, Jesus zu gehören. Und ich bitte Sie, hören Sie nicht nur von ihm, sondern geben Sie ihm Ihr Leben. Und die, die es schon getan haben unter uns, machen Sie einen neuen Anfang. Es liegt so viel Staub auf unserem Christenstand. So viel Staub. Machen Sie einen neuen Anfang. Ich habe mir überlegt, dass ich in diesem Vortrag Ihnen ein wenig von dem sagen müsste, was Jesus seinen Leuten schenkt. Aber ich kann nur eins rausnehmen. Also für mich ist das Größte, was Jesus mir geschenkt hat, er schenkt mir Frieden, Hilfe, seine Nähe, Heiligen Geist, gewisse Hoffnung des ewigen Lebens. Wenn man älter wird, ist man sehr froh, dass man nach Hause gehen kann, nicht? Und nicht in so ein dunkles Grab, wo die Würmer da rein, da rauskriegen. Furchtbar! Eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens, nicht? Jesus schenkt mir eine Menge. Aber das Schönste, was Jesus mir geschenkt hat, ist Vergebung der Sünden. Meine Freunde, Sünde ist eine Wirklichkeit, ein Rucksack voll Steine. Und wenn er sagt, ich habe keine Sünde, dann ist seine Schuld doch in seinem Leben. Und man kann nicht mehr fröhlich sein, wenn diese Last auf einem liegt. Deine alten Jugendsünden, deine Lieblosigkeit, deine Gottlosigkeit, deine entheiligten Sonntage. Es kann einer sagen, ich erkenne es nie als Sünde an. Deshalb ist es doch da. Schuld ist Schuld. Und das ist das köstliche Geschenk, das Jesus schenkt. Das kann er schenken, weil er am Kreuze starb. Vergebung der Sünden. Das ist, wie wenn sie eine ganz schwere Last loswerden. Und ich möchte keinen Tag mehr leben, ohne dass ich täglich Jesus sage, jetzt, hier lege ich all meine Schuld, mein Versagen unter dein Kreuz. Deck es zu mit deinem Blut. Und dann erfahre ich, es quillt für mich sein teures Blut. Das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Ich habe meinen Jungen, ich habe ja so Essener Jungen hier, den habe ich versprochen, dass ich heute Abend eine Geschichte vom Halleluja-Jungen erzählen wollte. Ich habe so oft erzählt, diese kennen dürfen 3 Minuten schlafen. Aber die Essener kannten sie nicht, da habe ich gesagt, ich erzähle sie heute Abend. Das ist eine Geschichte aus der Berliner Stadtmission. Eine von den schönen Geschichten der Berliner Stadtmission. Ein Junge aus der Ackerstraße, 3. Hinterhaus, 5. Stock, 16 Jahre, dreckig, ein Lümmel, kommt, wie das so geschieht, in so eine Zeltmission oder Evangelisation der Stadtmission. Und es gehen ihm die Augen auf. Jesus nimmt so Kerle an wie mich. Ich, ein Kind Gottes. Meine ganzen schmutzigen Geschichten vergibt er und wäscht sie weg mit seinem Blute. Er bekehrt sich zu Jesus, ein 16-jähriger Jünger, und erfährt Vergebung der Sünden. Das macht ihn so froh, dass er also den ganzen Tag singen möchte. Und wenn er nicht singen kann, dann pfeift er lauter Lieder, wo es am Schluss heißt Halleluja. Und da haben sie ihn spöttisch den Halleluja-Jungen getauft. Also das sollte ein Spottname sein. Und ihm gefiel er ganz gut. Und wohnt im Vollerhaus, 1. Stock, ein Professor Naturwissenschaft. Der kannte den Jungen. Und der hat ihm immer gut gefallen, hat ihm ab und zu was besorgt. Und den Professor ärgert, dass dieser Junge nun dauernd Halleluja singt und pfeift. Und er denkt, jetzt haben die Christen den verrückt gemacht. Den muss ich wieder auf die Beine stellen. Man pflegt so Fällen zu sagen, er muss mit dem Bein auf dem Boden bleiben. Dabei war der Junge mit dem Bein auf dem Boden gekommen. Der Professor schwebt in der Luft, dass er ohne Frieden mit Gott lebt. Und da trifft er den Jungen und sagt, besuch mich doch mal. Ich muss mal mit dir reden. Gut, wann denn? Heute Nachmittag um 4 zum Kaffee. Nach einem 4 schellt der Junge beim Professor an, schön frisiert und gewaschen. Und der Professor hat schon vergessen gehabt. Ist dann etwas verlegen, wie der Junge da reinkommt und sagt, ja, wir trinken gleich Kaffee zusammen. Inzwischen kannst du mal in dem Buch hier lesen. Das heißt, die Wunder der Natur. Da kommst du mal auf andere Gedanken. Und der Professor sitzt am Schreibtisch und der Junge im Sessel liest die Wunder der Natur. Nach einer Viertelstunde springt er auf und schreit, Halleluja! Da sagt der Professor zum Gucken, was ist denn jetzt wieder los? Da sagt der junge Herr Professor, da steht, dass das Meer an manchen Stellen 8000 Meter tief ist. Das habe ich nicht gewusst. Und heute Morgen habe ich in meiner Bibel gelesen, er wird unsere Sünden in das Meerestiefe werfen. Herr Professor, wenn das 8000 Meter tief ist, da holt sich keiner mehr raus. Halleluja. Da hat der Professor in Decke gejagt und gesagt, du bist unverbesserlich. Das ist eine köstliche Geschichte so echt Berlin. Verstehen Sie? Einer, der erfährt, es ist schön bei Jesus. Man wird fröhlich und sein köstliches Geschenk ist, dass er für mich starb und Vergebung der Sünden schenkt. Aber nun kehre ich noch einmal zum Thema zurück. Wozu bin ich auf der Welt? Gott schuf den Menschen ihm zum Bild. Der Sündenfall hat alles durcheinander gebracht. Jesus bringt's in Ordnung. Wenn Jesus in ihr Leben kommt, dann fängt's von neuem an. Gott schuf dich zu seinem Bilde. Und jetzt muss ich mit denen noch ein Wort reden, die Jesus kennen. Es ist nicht genug, dass er uns gerettet hat und zu Kindern Gottes macht. Ich rede mit gläubigen Christen jetzt. Sondern Jetzt soll's anfangen. Wir sollen etwas sein zu Lobe seiner Herrlichkeit. Man sollte in unserem Leben, das ist der Sinn des Lebens, den Glanz vom lebendigen Gott sehen. Und darum wird es einem schwach, wenn man gläubige Christen sieht, die so säuerlich sind, dass die Milch im 8-Meilen-Umkreis sauer wird. Da sieht man nicht vom Glanz Gottes. Und es ist zum Heulen, wenn ich in Christenhäuser komme und da streiten sie sich. Ah, ich möchte sagen, bleiben wir eine Minute stille und lassen wir uns mal sagen, wo wir ihn blamieren. Ich rede mit denen, die den Heiland angenommen haben und Kinder Gottes geworden sind. Jetzt sollten wir unserem Vater in der Welt verherrlichen. Und wir blamieren ihn. Meine Freunde, Sie kennen das alle. Ich muss mal einfach persönlich sagen, sehen Sie, ich bin leider so ein bisschen jähzornig. Und dann ist man Jugendpfarrer, hat sonntags in Essen so hunderte von jungen Kerls vor sich. Da hebe ich die Hand, da müssen sie still sein. Und da ist einer nicht still. Gucke ich hin und roll die Augen. Der erschrickt da. Aber dann ist er noch nicht still. Auf einmal platzt aber Bierkragen, wie man so sagt, nicht? Und ich brülle den an. Ist er ganz erschrocken. Wenn ich einen Männerzorn kriege, dann erschrecken starke Männer. Können Sie sich drauf verlassen. Dann ist er so aus. Und wenn ich abends zu Hause bin, in meinem Sessel sitze, dann sagt mein Gewissen so: Zorn gehört nicht gerade zu den Dingen, mit denen man Gott verherrlicht. Dann sage ich mir, lieber Heiler, du musst verstehen, wenn ich die Kerle nicht mal anfauche, dann wird da nie Ordnung reinkommen in meinem Jugendhaus. Und schließlich muss man ja auch mal zeigen, was eine Harke ist. Und dann lässt Jesus keine Ruhe und sagt, du hast mich blamiert vor vielen hundert Jungen. Die wollten Liebe sehen, wie ich Liebe bin. Die wollten sehen, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in dein Herz. Und dann bleibt schließlich nichts übrig, als dass man in die Stille geht und Jesus sagt, da liegt wieder eine Sünde. Deck sie zu mit deinem Blut. Und dann freue ich mich, dass Vergebung der Sünden gibt. Jetzt, wie kommt denn das so Humor? Sehen Sie, wenn ein Menschenkind Gottes geworden ist, dann gibt Gott seinen Geist ins Herz. Damit der uns dazu zwingt, dass wir ihn verherrlichen. Und ich bitte die Christen, die hier sind, betrüben Sie nicht mehr so den Heiligen Geist, wie Sie es tun. Dass er weggeht. In der Bibel steht, die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe. Damit ehren wir Gott. Freude. Dazu bin ich auf der Welt. Freude. Friede. Machen Sie Schluss mit Ihren Krächen. Sie sind auf der Welt, um den Frieden Gottes weiterzugeben. Nicht Ihr Recht zu kämpfen. Geduld, Geduld, Geduld. Meine Jungs lachen, wenn ich den Punkt sage. Besonders auch, ja. Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, völliges Vertrauen zu Jesus, Sanftmut und dann hinten nach Keuschheit. Diese Dinge will der Heilige Geist in dem Kind Gottes wirken. Und wo das gewirkt wird, da wird Gott verherrlicht. Wozu bin ich auf der Welt? Ich sage nochmal, es ist völlig gleichgültig, was Sie beruflich sind. Das ist nicht wichtig. Aber dass Sie durch Jesus ein Kind Gottes werden und dann durch den Heiligen Geist Gott verherrlichen, dazu sind wir da. Es ist nicht schlimm, wenn Sie mal unter die Räder kommen oder ein Recht verlieren. Aber das ist herrlich, wenn Sie dabei Geduld und Liebe beweisen, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Verstehen Sie, warum ich sage, Heiden und Christen, lassen Sie uns ganz neu anfangen. Die unbekehrten Leute bitte ich, Kehren Sie um und werden Sie Jesu Eigentum. Gehen Sie durch die Tür ins Vaterhaus und dies getan haben, bitte ich. Lassen Sie uns jetzt den Vater ehren und unseren Vater nicht so blamieren, wie wir es tun. Reden Sie mit ihm darüber.